das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend an einem Tag, der die Sportwelt durchrüttelt. Russland hatte seine Chance, den eigenen Dopingsumpf trockenzulegen in den vergangenen Jahren und hat diese Chance vergeben. Büßen werden dafür die Sportlerinnen und Sportler, die nicht mehr die Farben ihres Heimatlandes tragen dürfen bei großen Wettkämpfen in den nächsten 4 Jahren. So will es die WADA, die Agentur, die das Doping bekämpft in der Sportwelt. Die russischen Sportfunktionäre wollten einfach nicht die Maske fallen lassen und haben die investigativen Dopingrecherchen der ARD pariert mit gefakten Daten in dutzenden Verdachtsfällen. Deshalb legt die WADA jetzt das Florett wieder aus der Hand und greift zum Säbel. Wolfgang Wanner und Jo Angerer berichten.
Bis zuletzt hatten russische Sportfunktionäre wohl noch auf Milde gehofft. Doch ausgerechnet vom Chef der gesperrten russischen Anti-Doping-Agentur kamen selbstkritische Töne. Wir müssen unser Vorgehen verändern. Und wir müssen die Personen, die dafür verantwortlich sind, austauschen. Er ist einer der wenigen, die heute Reformbedarf in Russland anmahnen. Am Ende der Pressekonferenz fordert er, wir brauchen Veränderungen. Ganz anders klang der russische Ministerpräsident Medvedev. Zwar räumte auch er Probleme mit Doping ein, kritisierte die Sanktionen aber scharf. Die Tatsache, dass diese Entscheidungen sich immer wiederholen und auf bereits bestrafte Athleten betreffen, lässt doch nur den Schluss zu, dass es sich um eine antirussische Hysterie chronischen Ausmaßes handelt. Denn die Sperre trifft Russland hart, keine Olympischen Spiele in Tokio oder Peking. Keine Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die Entscheidung ist darauf ausgelegt, die Schuldigen zu bestrafen und eine Botschaft auszusenden, dass dies nicht toleriert wird. Sie richtet sich gegen diejenigen, die das System betrogen haben und beschützt die, die das nicht taten. Die Welt-Anti-Doping-Agentur-Verband Russland als Nation einstimmig aus dem Weltsport. Zu eindeutig die erneuten Manipulationen. Schon einmal 2015 wurde die RUSADA gesperrt, wegen staatlich organisierten Dopings, aufgedeckt durch eine ARD-Dokumentation. 2018 wurde die Sperre aufgehoben, dafür sollte im Gegenzug die RUSADA Dopingproben an die WADA übermitteln, um bisher unbestrafte Athleten zu überführen. Und genau diese Daten von mehreren hundert Athleten sollen gefälscht oder gelöscht worden sein, sogar noch bis Anfang dieses Jahres. Russland darf während der Sperre auch keine großen Titelkämpfe ausrichten oder sich dafür bewerben. Für den Deutschen Olympischen Sportbund das richtige Signal.
4 Jahre sind eine lange Zeit im Weltsport und das bedeutet dann doch, dass ein einmaliges Signal hinaus in die weite Welt geht und nicht nur nach Russland. Wer so systematisch gegen die Werte des Sports agiert, der kann nicht Bestandteil der Sportfamilie weltweit sein.
Deutsche Anti-Doping-Kämpfer fordern zudem klare Kriterien, nach denen russische Sportler für Titelkämpfe zugelassen werden. Denn bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 erstritten sich viele russische Athleten ein Startrecht, trotz Dopingskandals.
Es darf nicht das Gleiche passieren wie vor Rio, dass ein Durchwinken von Athletinnen und Athleten passiert, eigentlich aufgrund der Entscheidung in den internationalen Sportfachverbänden.
Also keine russischen Fahnen und nur unbelastete Sportler bei künftigen Wettkämpfen. Russland wird wohl vor den Internationalen Sportgerichtshof ziehen. Erst dann wird es wohl endgültig Klarheit geben.
Am Anfang dieser Doping-Affäre stehen die Recherchen des Investigativreporters Hajo Seppelt vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hier sein Kommentar.
Die Welt-Anti-Doping-Agentur hat mindestens 300 mutmaßlich gedopte russische Athleten aufgespürt, so steht es in ihrem Abschlussbericht. Eine Zahl mal ebenso groß wie die des gesamten russischen Olympiateams 2016 in Rio. So viel zur Dimension des Falls. Russland hat jahrelang abgestritten, gelogen, manipuliert, Labordaten gelöscht. Diese kriminelle Energie ist nun aktenkundig. Dreist lieferte erst kürzlich Putins Sportminister eine Stellungnahme mit gefakten Beweisstücken. Der Kreml hielt sich im Sport für unantastbar. So historisch beispiellos die Vorgänge sind, so angebracht ist die Härte der Sanktionen. Hätte der Weltsport erneut Nachsicht gezeigt, hätte er sich endgültig als zahnloser Tiger geoutet. Mit ihrer Skrupellosigkeit haben russische Funktionäre und Politiker, aber auch die vermutlich unschuldigen Athleten der nächsten Generation zur Mitbestrafung feilgeboten. Allesamt Opfer der langen Betrugskultur ihres Landes, in der Sportler allein dafür missbraucht wurden und offenbar immer noch missbraucht werden, Medaillen und Ruhm zu liefern. Zum Wohle des Staates, zum Schaden des Einzelnen. Solche Systeme gibt es auch anderswo. Nur nicht so ausgeklügelt, so perfide, so mächtig. Die Lehre aus diesem und anderen Dopingskandalen muss sein, noch mehr staatliche Ermittler, mehr Geld für die klamme Welt-Anti-Doping-Agentur. Und kein Vetorecht für Sportverbände, die jahrzehntelang aus Kalkül die Augen vor grassierendem Doping verschlossen haben. Sollten jetzt Verbände wie der russlandfreundliche Weltfußballverband FIFA die WADA-Entscheidung aufweichen wollen, wäre das die endgültige Bankrotterklärung für den Sport.
Hajo Seppelt kommentierte: Wer sich nicht an die Spielregeln hält, muss eigentlich vom Feld. Das hat Präsident Putin auch schon auf anderen Feldern zu spüren bekommen. Er hat die Krim annektiert und den Krieg im Osten der Ukraine angefacht und muss deshalb nun mit Sanktionen leben. Putin allerdings schert sich nicht darum. Seit 6 Jahren nun schon lässt er die Kämpfe weiterschwelen zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischer Armee. Trotz Waffenstillstands wird weitergeschossen, und zwar von beiden Seiten. Und nun gibt es diesen neuen ukrainischen Präsidenten, Volodymyr Selenskyj. Er will den Krieg beenden, in dem schon mehr als 13.000 Menschen gestorben sind. Selenskyj hat bereits Kriegsgefangene ausgetauscht und er will die ukrainischen Truppen hier im Osten von Donetsk und Luhansk abziehen, und zwar von der Grenze zu den selbsternannten Volksrepubliken, damit im Gegenzug dann auch die prorussischen Separatisten zurückweichen von der Frontlinie. An einigen Stellen ist das schon gelungen. Die ersten haben sich zurückgezogen unter Aufsicht der OSZE. Was allerdings nur der erste Schritt sein kann in Richtung Frieden, die weiteren Schritte verhandelt Selenskyj heute Abend in Paris mit Präsident Putin. Da schauen wir gleich noch genauer hin. Vorher zeigt Demian von Osten, wie die Ukrainer im Donbass mit diesem Krieg leben.
Neue Schützengräben für einen möglichen Frieden. Ukrainische Soldaten haben sich in den vergangenen Wochen etwa 1 Kilometer hier bei Solote zurückgezogen. Die aus Russland unterstützten Separatisten drüben auch. Das soll das Töten beenden und war Vorbedingung für den heutigen Ukraine-Gipfel. Offenbar mit Erfolg. Seit dem Truppenrückzug ist innerhalb dieses Gebiets kaum noch etwas vorgefallen. Rechts und links davon ja, aber viel weniger Beschuss und Provokationen. Kommandant Melnik sagt, als Soldat führe er Befehle aus. Doch man merkt, dass er den Truppenabzug kritisch sieht. Den Ukraine-Krieg würde er anders beenden. Wir müssten die russisch-ukrainische Grenze militärisch unter Kontrolle bringen und fertig. Dann gäbe es Frieden. Wenn bei Ihnen ein Bundesland sich abtrennen wollte, was würden Sie denn tun? Man muss das sofort niederschlagen, das geht nicht anders. Das Feld hinter diesem Mast vermint. Mit weißen Stöcken sind die Gefahren markiert. Viktor Haluns Haus liegt unweit davon. 5 Jahre Krieg hat der Bergmann aus Katharinivka hinter sich. Kein Kugelhagel hat ihn vertrieben. Dort waren die Stellungen der Armee und da hinten, das ist einfach nicht angenehm. Es macht Angst. Wir mittendrin im Krieg, wie Geiseln. Die Soldaten sind weg aus Katharinivka. Um Sicherheit kümmern sich jetzt schwer bewaffnete ukrainische Polizisten mit weniger Befugnissen als das Militär. Die Menschen hoffen auf einen neuen Übergang ins Separatistengebiet nach Luhansk, auch für Fahrzeuge. Denn bisher kommt man dahin nur zu Fuß über diese weit entfernte Brücke. 5 Jahre lang gab es hier nur einen klapprigen Holzsteg. Jetzt endlich ist die Brücke repariert und es fährt ein Shuttlebus. Man muss miteinander reden. Jeder Krieg geht zu Ende, auch dieser. Es sollte keine Übergänge mehr geben, keine Grenze. Einfach so wie früher. Vor allem Rentner aus den Separatistengebieten leiden. Alle 2 Monate müssen sie nachweisen, dass sie noch leben, um ihre ukrainische Rente zu bekommen. Alle 2 Monate zu Fuß hier rüber. Auf diesem schwierigen Weg kriegen wir unsere Rente. Wir haben unser Leben lang gearbeitet und jetzt stehen wir hier in der Kälte und frieren. Die Rentner stürzen und sterben hier. Kommandant Melnik hat sich seinen Schlafplatz in den neuen Stellungen unter der Erde eingerichtet. Die Soldaten verbringen hier auch den Winter, jederzeit bereit, ihr Land zu verteidigen. Die Ukraine will frei und unabhängig leben. Wir sind ein friedliches Land, aber wir geben keinen Teil unseres Landes her. Frieden, den wünschen sich hier in der Ostukraine fast alle. Doch sie wissen auch, bis zu einem echten Frieden ist der Weg noch sehr weit.
Doch er hat ihn versprochen, den Frieden. Und für diese Vision ist der ziemlich unerfahrene Präsident Selenskyj bereit, weiterzugehen, als es manchen seiner Landsleute lieb ist. Die sagen, Putin verstünde nur die harte Tour. Man müsse ihm Grenzen aufzeigen. Selenskyj dagegen will Grenzen überwinden und reden und ist nun heute zum allerersten Mal Wladimir Putin begegnet. In Paris. Hier noch auf Abstand gehalten von Angela Merkel und Emmanuel Macron. Ob sie sich im Laufe des Abends näher gekommen sind? Sabine Raub.
Am frühen Nachmittag. Die Bundeskanzlerin ist die Erste, die im Élysée vorfährt. Schließlich ist Merkel Mitinitiatorin des Normandie-Treffens. Sie war es, die 2015 mit Energie und Zähigkeit nächtelang die Verhandlungen vorantrieb. Diesmal allerdings ist Macron die treibende Kraft. Er ist der Neue im Quartett. Der junge ukrainische Präsident hatte Schwung in den festgefahrenen Konflikt gebracht, durch Zugeständnisse für Wahlen etwa. Er gibt sich zuversichtlich. Er und Macron sind fast gleich alt. Die Chemie stimmt offenbar. Schließlich wie immer als letzter er. Mr. Putin, hoffen Sie auf Frieden, wird er gefragt. Putin, Pokerface. Keiner kann zu diesem Zeitpunkt sagen, ob er bereit ist, den Konflikt zu entschärfen. Macron will mit Putin wieder ins Gespräch kommen, trotz Misstrauens und harscher Kritik, vor allem aus Berlin. Am frühen Abend erste Sitzung zu viert. Die Atmosphäre nüchtern, konzentriert. Für den Franzosen ist das Treffen auch eine Chance, erste Schritte der Wiederannäherung zwischen Russland und Europa anzubahnen. Die Kanzlerin bleibt skeptisch. Sie traut Putin nicht. Aber die Entschärfung des Ukraine-Konflikts ist eine Kernfrage ihrer Amtszeit und womöglich ihres politischen Vermächtnisses. Am Abend scheint es, dass alle ein Interesse haben, heute ein Ergebnis zu präsentieren. Die Gespräche dauern jedenfalls viel länger als geplant. Auch das strittige Thema des russischen Gastransits durch die Ukraine bis nach Westeuropa wird angesprochen. Ein langer Tag im Élysée in Paris, wo an diesem Tag die Fäden der europäischen Politik zusammenlaufen.
Unser Russland-Korrespondent Demian von Osten war gerade erst in der Ukraine und ist von dort direkt nach Paris gefahren. Demian, nun hören wir, die Pressekonferenz hat noch gar nicht begonnen. Aber was hören Sie? Worauf wird man sich heute Abend einigen können?
Also Präsident Selenskyj ist mit drei Zielen hier nach Paris gereist. Er möchte erstens einen neuen Gefangenenaustausch erreichen, möglichst nach dem Format alle gegen alle. Das wäre ein wichtiges Ziel. Es gibt erste Gerüchte, dass das vielleicht geklappt haben könnte, aber es ist noch zu früh, darüber wirklich konkret etwas zu sagen. Das zweite Ziel ist, dass er die Waffenruhe sicher haben möchte, denn nach wie vor wird geschossen. Es gibt ja diesen Plan, von dem wir eben gehört haben, dass an drei Orten bereits Truppenentflechtungen stattgefunden haben, sich also die Truppen beider Seiten zurückgezogen haben. Jetzt gibt es die Idee, das auszuweiten, womöglich auf die gesamte Kontaktlinie, die mehrere hundert Kilometer lang ist. Das wäre natürlich ein idealer Fall, muss aber überwacht werden von einer unabhängigen Organisation wie der OSZE. Und da gibt es viele Hürden zu nehmen. Und die dritte Frage ist dann die nach Wahlen in den Separatistengebieten und auch nach der Frage, wie die Ukraine dort die Kontrolle übernehmen kann. Selenskyj möchte gerne, dass die bewaffneten Einheiten aus der Ostukraine verschwinden.
Mhm. Präsident Putin hat bis jetzt überhaupt nicht erkennen lassen, dass er irgendetwas ändern möchte an der verfahrenen Situation. Welches Interesse hätte er an einem Frieden oder ersten Schritten zu Frieden?
Also die Pessimisten sagen, er hat kein Interesse an einem Frieden, weil eine erfolgreiche, demokratische, nach Westen strebende Ukraine ein schlechtes Beispiel sein könnte. Auf der anderen Seite setzen die Sanktionen Russland schon zu. Und wenn er erreichen könnte, dass die Sanktionen im Gegenzug für einen womöglichen Frieden im Osten der Ukraine gelockert werden könnten, dann wäre das sicherlich für ihn auch ein Erfolg. Zurzeit warten wir weiter auf die Pressekonferenz. Die Gespräche dauern an und sie wurden zumindest noch nicht abgebrochen.
Und Sie werden uns im Laufe des Abends auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, Demian von Osten, für diesen Moment. Das Geschäft mit Kriegswaffen boomt. Im letzten Jahr haben die Rüstungskonzerne noch einmal mehr davon verkauft. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI mitteilte, wurden weltweit Waffen und militärische Dienstleistungen im Wert von umgerechnet rund 380 Milliarden Euro abgesetzt. 4,6% mehr als 2017. Spitzenreiter sind die USA, die mit ihren Waffenverkäufen 59% des weltweiten Marktes ausmachten. Es folgen Russland und Großbritannien mit jeweils etwa 8,5%. Deutschland liegt bei 2%. Hier gingen die Waffenverkäufe im vergangenen Jahr leicht zurück. Am Abend ist erstmals der Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat zusammengekommen, um nach einem Kompromiss beim Streit über das Klimapaket der Regierung zu suchen. Der Bundesrat hatte Teile davon abgelehnt. Umstritten ist unter anderem die Erhöhung der Pendlerpauschale. Die Grünen, die an den meisten Landesregierungen beteiligt sind, lehnen sie weiterhin ab. Seit dem SPD-Parteitag am Wochenende wird auch wieder über einen höheren CO2-Preis diskutiert. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Passanten in Augsburg sind alle 7 Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Mehrere von ihnen waren bereits Polizei bekannt. Dem Hauptverdächtigen, einem Deutschen, der auch die libanesische und türkische Staatsangehörigkeit besitzt, werden Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die 6 anderen Männer sollen sich der Beihilfe schuldig gemacht haben.
Hier ist es passiert, am Königsplatz, mitten in Augsburg. Auch am Abend sind Menschen hergekommen, um Blumen niederzulegen, Kerzen anzuzünden, ihr Mitleid auszudrücken. Der ganze Vorfall hat nur wenige Sekunden gedauert. Das haben die Ermittler heute Nachmittag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das 49-jährige Opfer sei auf die Gruppe zugegangen, dann plötzlich umringt worden, habe einem der jungen Männer gegenübergestanden.
Und dann kam es ganz unvermittelt von der Seite durch einen anderen, das ist eben der Haupttäter, zu einem wuchtigen, unvermittelten Schlag gegen den Kopf. Und dieser Schlag hat zum Tod geführt.
Was vorher passierte, ist noch unklar. Der Mann war mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar auf dem Heimweg von einem Weihnachtsmarkt. Dann kam es zu dem Streit mit der Gruppe. Dabei wurde auch ein 50 Jahre alter Mann verletzt. Worum es bei dem Streit ging und was genau zu der Attacke geführt haben könnte, werde derzeit noch ermittelt. Die bayerische Staatsregierung erwägt nun, in Innenstädten mehr Polizisten einzusetzen. Man werde morgen im Kabinett darüber reden.
Die EU-Kommission hat milliardenschwere Subventionen für die europäische Entwicklung von Batterien für Elektroautos gebilligt. Die Batterieherstellung in Europa sei von strategischem Interesse, sagte Wettbewerbskommissarin Vestager. Derzeit werden Schätzungen zufolge etwa 80% in Asien hergestellt, nur 3% in Europa. Für die Elektromobilität gelten leistungsfähige Batterien als Schlüsseltechnologie. An der Börse spielte heute auch die geplante Änderung der weltweiten Unternehmensbesteuerung eine Rolle. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne.
Es gibt Staaten, deren Geschäftsmodell es ist, Konzerne mit besonders niedrigen Steuersätzen zu ködern. Dagegen wollen die OECD und die G20-Staaten vorgehen. Bisher können international tätige Unternehmen ihre Gewinne in Länder mit niedrigen Steuersätzen verschieben. Dort bezahlen sie dann den größten Teil ihrer Steuern und sparen dabei kräftig. In Zukunft sollen die Steuern dort bezahlt werden, wo sie anfallen. Das würde vor allem Ländern Geld in die Kasse spülen, die bisher eher leer ausgingen. Schwellenländer wie Indien oder Staaten Südamerikas. Eine Verschiebung der bisherigen Praxis würde manches Geschäftsmodell ins Wanken bringen. Betroffen davon wäre auch die Schweiz. Dort haben viele Konzerne aus Steuergründen eine Zentrale oder den Hauptsitz. Kommt die Änderung, kann es für die Konzerne teurer werden und die Schweiz nimmt nicht mehr so viel ein.
Vulkane locken uns an, wahrscheinlich weil sie wie Fenster sind, durch die wir Millionen Jahre Erdgeschichte sehen. Die Ursuppe, aus der das gesamte Leben auf der Erde entstanden ist. Und gleichzeitig machen uns Vulkane Angst, weil sie unberechenbar sind und weil sie auf einen Schlag alles zerstören können. Heute ist einer der bekanntesten Vulkane weltweit ausgebrochen. White Island im Pazifik, 50 Kilometer von der Nordinsel Neuseelands entfernt. Man hätte das ahnen können und trotzdem hat dieser Vulkan viele Menschen angelockt und einige von ihnen getötet. Claudia Drechsel.
Wenige Momente nach dem Ausbruch des Vulkans. Die Touristen auf diesem Boot sind gerade noch entkommen. Zufällig, weil ihre Reisegruppe schon früher die Insel verlassen hatte. Schicksalhaft, denn sie haben überlebt. Gerade ist das Verrückteste in unserem Leben passiert. Wir haben diesen Vulkan erkundet, ungefähr eine Stunde lang. 10 Minuten, nachdem wir fertig waren und wieder im Boot saßen, ist er ausgebrochen. Eine Webcam zeigt um 14 Uhr Ortszeit noch Menschen am Rand des Kraters in 2 Gruppen. Um 14.10 Uhr durchqueren einige den Krater. Um 14.11 Uhr folgt die Eruption. Die Bildübertragung bricht ab. Der Vulkan spuckt eine kilometerhohe Aschewolke. Knapp 50 Menschen sind da noch auf der Insel. Mindestens 5 sterben. Es gibt Verletzte, darunter mutmaßlich auch Deutsche. Einige tragen lebensgefährliche Verbrennungen davon. Vor gut 2 Stunden zieht die Premierministerin eine erste Bilanz. 8 Menschen bleiben vermisst. Mehrere Rettungshubschrauber haben seit dem Ausbruch Erkundungsflüge über die Insel unternommen. Es gibt keinen Hinweis auf weitere Überlebende. Wer aber geht das Risiko ein, einen aktiven Vulkan zu erkunden? Auf der privaten Insel White Island etwa 10.000 Touristen im Jahr. Diese Fotos stammen von Naturfotograf Carsten Peter. Bisher schwärmte er von der außerweltlichen Landschaft inklusive Schwefelgeruch. Ihm seien keineswegs nur Abenteurer begegnet.
Das sind alles ganz normale Leute, die einen Tagesausflug machen. Normalerweise geht man auch nicht von einer größeren Gefahr aus, denke ich mal, als Tourist. Man glaubt sich natürlich in guten Händen, der Führer.
Ein Trugschluss, auch für die Ausflügler dieses Kreuzfahrtschiffs. Für Experten zeichnete sich schon seit Wochen ab, dass der Vulkan dabei war, wieder auszubrechen. Auch die Warnstufe war bereits hochgesetzt.
Bei erhöhten Erdbebentätigkeiten, starker Entgasung, würden Vulkanologen sehr vorsichtig sein, wenn überhaupt noch auf diese Insel zu gehen. Von der Seite ist es fahrlässig, Touristen auch dorthin zu bringen.
Zuletzt war der Vulkan 2016 ausgebrochen. Nun mehren sich Stimmen, die ein Ende der Tagestouren fordern.
Wir bleiben auf der Südhalbkugel. Da beginnt jetzt der Sommer und damit in Australien die Saison der Waldbrände und Flächenbrände. Nur, dass sie in diesem Jahr deutlich größer sind als sonst. In allen Landesteilen registrieren die Feuerwehren jetzt schon mehr Brände als im Schnitt einer ganzen Saison und die dauert noch mindestens 2 Monate. Sandra Razzo beginnt ihre Reportage im Südosten von Australien, im Bundesstaat New South Wales.
Verzweifelt und ratlos stehen sie vor den Trümmern ihres Lebens, Fiona Lee und Aaron Crowe. Vor 4 Wochen hat ein Buschfeuer ihr gesamtes Hab und Gut vernichtet. Wir wussten, dass wir in einer Gefahrenzone leben, sagen die beiden, doch das sei keine normale Buschfeuersaison. Fiona und Aaron geben auch der australischen Regierung eine Mitschuld, die nehme den Klimawandel nicht ernst. Ich bin stinksauer, weil es vorhersehbar war. Aber das Einzige, was der Regierungschef macht, ist für uns zu beten. Wir haben unser Haus verloren und Politiker kannten die Gefahr. Wissenschaftler warnen seit einer Ewigkeit davor. Klimawandel oder nicht, Australier sind da tief gespalten. Nur ein paar Kilometer weiter von Aarons Grundstück lodern im Wald immer noch kleinere Feuer. Buschfeuer sind für Australien normal, doch große Teile des Landes leiden seit Jahren unter Trockenheit. Feuer können sich so in Windeseile ausbreiten. Das Feuer kommt gerade dahin zurück, wo es vor 2 Wochen schon mal war. Das ist früher nicht passiert. Das ist alles so unvorhersehbar geworden und das beunruhigt hier viele Leute. Ein paar hundert Kilometer weiter nördlich. Die Feuerwehr löscht mit Hubschraubern einen Brand auf einer Rinderfarm. Sie gehört Herb Duddy. Seine 700 Kühe konnte er rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er sieht die Ursache der Feuer vor allem in zu viel Vorschriften durch Bürokratie und Umweltgruppen. Früher durften wir Bauern jederzeit selbst Brandschutzvorsorge leisten, sagt er. Jetzt sei alles überreguliert. Das mit dem Klimawandel ist totaler Quatsch. Das ist kein Klimawandel, sondern das sind Managementfehler und ein wiederkehrender Wetterzyklus. Ich glaube nicht an Klimawandel. Das ist ein 10- oder 15-Jahres-Zyklus. Sie sind zu einem Symbol dieser Buschbrände geworden. Koalabären, Australiens Nationaltiere. Hier im Koala-Krankenhaus von Port Macquarie werden Peter und Dutzende andere Tiere behandelt. Seitdem die Bilder von verbrannten Pfoten um die Welt gehen, hat das Hospital umgerechnet fast 1 Million Euro an Spenden erhalten. Koalas sind den Flammen besonders schutzlos ausgeliefert, sagt die klinische Direktorin, weil sie nicht einfach schnell weglaufen können. Der Instinkt der Koalas war immer ganz nach oben in die Bäume zu klettern. Bedenken Sie, früher vor der Besiedlung durch die Europäer standen überall riesige Bäume. Die sind nun weg. Die Koalas waren dort ganz oben vor den Flammen sicher. Das ist vorbei. In der Zentrale der Freiwilligen Feuerwehr von New South Wales, der größten freiwilligen Löschtruppe der Welt. Inspektor Ben Shepard zeigt uns die vielen Brandherde in der Region. Dabei hat die heiße Jahreszeit in Australien gerade erst angefangen. 2 Millionen Hektar Land haben jetzt schon gebrannt. Normal sind etwa 300.000 Hektar in der ganzen Saison. Leider sieht es nicht so aus, als ob sich das trockene Wetter ändert. Das wird eine extrem langwierige Saison. Demnächst beginnen die Weihnachtsferien. Doch für manche Australier wird es in diesem Jahr kein besinnliches Fest.
So, und bevor wir gleich zum Wetter bei uns kommen, Carsten Schwanke hat die Buschbrände sogar auf Satellitenaufnahmen entdeckt.
Ja, und gerade vom Weltall kann man auch erkennen, wie groß, wie mächtig diese Waldbrände sind und wie schnell sie sich entwickelt haben in den letzten Tagen. Wir starten mal mit einem Satellitenbild, und zwar hier von der Ostküste, Südostküste Australien zwischen Sydney und Brisbane vom 3. Dezember, also vor gut einer Woche. Wir sehen hier zum Beispiel, das sind die Rauchfahnen von diesen Buschbränden. Einen Tag weiter. Und dann sieht man, wie das Ganze zunimmt auf dieser ganzen Strecke. Und wenn wir uns jetzt Tag für Tag nach vorne klicken, dann sehen wir, dass letztlich fast der gesamte Küstenstreifen in Flammen steht. Wir können hier bis zum 7. Dezember mal voranschauen. Das alles sind keine Wolken, die das Wetter beeinflussen. Das ist Rauch von diesen besagten Buschbränden. Und die Dimension lässt sich kaum fassen. Diese Luftstrecke zwischen Brisbane und Sydney umfasst etwa eine Strecke von rund 800 Kilometern. Auf Deutschland umgesetzt würde das bedeuten Luftlinie Garmisch-Flensburg. All das in Flammen und eingedunkelt von dicken Rauchschwaden. Und damit kommen wir zu unserem Wetter. Das war heute ziemlich nass, verbreitet ziemlich nass. In der Nacht ziehen die Regenschauer immer weiter in den Süden, hängen an den Alpen fest, in den Bergen. Oberhalb von rund 400 bis 500 Metern fällt das Ganze mehr und mehr als Schnee. Ganz wichtig, morgen früh kann es vor allem im Westen glatte Straßen geben. Denn nach den Regenschauern klart es auf und dann sinken hier die Temperaturen auf 0 bis minus 3 Grad. Sonst bleibt es meistens frostfrei. Morgen Vormittag starten wir mal mit einem ganz anderen Wetter. Es wird freundlich, es wird sonnig, es gibt große Wolkenlücken. Wir sehen den blauen Himmel. Ausnahme ist der Süden. Hier hängen noch die letzten Schneeschauerwolken am Alpenrand. Am Nachmittag geht es aber auch dort meistens trocken weiter. Und es bleibt verbreitet, einem freundlichen Tag, oftmals sehr sonnig mit nur wenigen Wolken. Im Nordwesten ziehen dann am Nachmittag neue Wolken von Westen heran und später zum Abend setzt an der deutschen Bucht wieder Sturm ein. Die Temperaturen morgen erreichen meistens Werte zwischen 3 und 8 Grad. Der Wind weht nicht mehr so kräftig und kommt aus südwestlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Am Mittwoch erreicht uns der nächste Regen. In der Mitte, vor allem in den Mittelgebirgen, kann es oftmals schneien oder Schneeregen geben. Der Donnerstag wieder etwas ruhiger, nur noch einzelne Schauer. Und insgesamt verbleiben wir im Temperaturbereich von 3 bis 7 Grad.
Vielen Dank, Carsten, für die Aussichten und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Anschluss geht die Story im Ersten der Frage nach, wie unser Leben vor dem Tod aussehen soll. Es geht um die Wünsche todkranker Menschen. Konstantin Schreiber meldet sich mit dem Nachtmagazin um 14:45 und wir sind morgen wieder hier für Sie. Bis dahin. Guten Abend.